Ich möchte jetzt den Predigtext zu uns lesen, der kommt heute aus dem 1. Mose, Kapitel 37. Jakob wurde im Land Kanaan sesshaft, in dem auch schon sein Vater Isaak als Fremder gelebt hatte. Und so geht seine Geschichte weiter. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bila und Silpa. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. »Hört mal, was ich geträumt habe«, rief Josef. »Also, wir waren auf dem Feld und matten das Getreide in Garben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Gabe.« »Was, du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen?« schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nun noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Eines Tages trieben Josefs Brüder die Viehherden ihres Vaters nach Sichem, um sie dort weiden zu lassen. Da sagte Jakob zu Josef: »Geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir.« Josef ging nach Dothan und fand seine Brüder dort. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. »Da kommt ja der Träumer«, spotteten sie untereinander. »Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, wie ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird.«
Ja, schönen guten Morgen. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Sonntag und danke, dass wir in diesen Gottesdiensten einfach immer Zeit haben, um so ins Nachdenken zu kommen über unser Leben und das, was uns beschäftigt, was uns ausmacht, wie es in unserem Leben so gerade geht und wie es auch weitergehen kann. Und danke für den Blick zurück, den wir jetzt auch werfen können in dieser Serie. Und ich bitte dich, dass du auch heute diesen Text und meine Gedanken dazu gebrauchst, um bei jedem und jeder so die Themen aufzumachen, die wirklich gerade auch dran sind und gut sind und für uns wohltuend sind. Amen. Ja, wir ignorieren ganz großzügig, dass es Pfingsten ist heute und starten stattdessen in eine Serie, auf die ich mich schon gefreut habe und auf die ich gespannt war, ehrlich gesagt, seit wir sie geplant haben zu Beginn dieses Jahres. Und zwar beschäftigen wir uns in den nächsten Wochen mit dem Thema Familiengeschichte. Oder man könnte auch sagen, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie meine Familie, das heißt die Leute bei und mit denen ich so aufgewachsen bin, und ihre Geschichte, also das, was wir als Familie auch so zusammen erlebt haben, wie unsere Familiengeschichte uns, die wir heute hier so sitzen, ja, und fröhlich unser Leben leben, wie uns das geprägt hat und eigentlich immer auch noch prägt. Und ich will gerne gleich am Anfang einen Satz dazu sagen, wie wir auf diese Serie gekommen sind, warum wir das uns gerne anschauen wollen. Und zwar hat das mit unserem Anliegen als Projekt Kirche zu tun. Unser Anliegen als Projekt Kirche ist, wie viele von euch wissen, dass wir wollen, dass Menschen aufblühen durch das Evangelium. Dass Leute aufblühen durch das Evangelium, das heißt, dass wir wachsen, reifen, weiterkommen in unseren Beziehungen zu Gott, unserer Beziehung zu uns selbst, unserer Beziehung zu anderen Menschen und in der Beziehung zu unserer Umwelt. Ja, wir sind dazu angetreten, dass wir da immer mehr starke, gesunde, wohlwollende Beziehungen, wohltuende Beziehungen leben können. Und ich glaube, einer der Blockaden, an denen wir oft scheitern, wenn es um die Beziehung geht zu anderen, aber auch um uns selbst. Eine der Blockaden, an der wir oft scheitern, wo wir so immer wieder dagegen anrennen und einfach nicht weiterkommen, eine dieser Blockaden ist unsere Familiengeschichte. Das, was wir so von zu Hause mitbekommen haben. Was wir da so erlebt haben, was wir da so gehört haben, was wir vielleicht immer wieder gehört haben und was wir bewusst und vor allem auch unbewusst mitbekommen haben an Überzeugungen über uns selbst, wer wir so sind und was uns Wert gibt. Und über andere, ja, und wie wir mit anderen umgehen sollten, sollten wir denen vertrauen oder nicht? Und öffnet man sich Menschen gegenüber und wie öffnet man sich Menschen gegenüber oder nicht? Wir haben da ganz viele Muster gelernt. Wir haben da ganz viele Einprägungen in unserer Seele, würde ich sagen. Und das heißt, wenn wir aufblühen wollen, wenn wir weiterkommen wollen in unseren Beziehungen zu uns selbst, zu anderen, zu Gott, zur Welt, dann müssen wir, glaube ich, an diese Themen ran. Und wir müssen Gott da auch ein Stück weit ranlassen. Und deswegen machen wir jetzt also eine Serie dazu. Und was wir jetzt mit dieser Serie einfach machen wollen, ist das Thema einfach mal aufzumachen. Ja, keiner von uns hat jetzt Psychologie studiert mit dem Schwerpunkt Herkunftsfamilie. Ja. Aber ich denke, wir können trotzdem dieses Thema mal aufmachen, da so ein bisschen rangehen, auch als Glaubensperspektive rangehen. Und zwar machen wir das anhand einer biblischen Erzählung, die ich schon seit meiner Kindheit kenne, bei der mir ehrlich gesagt aber erst jetzt in der Vorbereitung auf diese Serie so richtig bewusst geworden ist, dass sie eigentlich ganz stark genau diese Thematik hat. Es geht ganz stark um diese Frage, wie Familie mich geprägt hat und wie Gott zumindest in dieser Situation in eine Familienprägung hineinkommt, alte Wunden heilt, alte Muster aufbricht und wirklich ein neues Kapitel aufschlägt mit einer Familie und mit einer konkreten Person. Und das ist die Geschichte von Josef. Die Geschichte von Josef, wo wir den Anfang gerade gelesen haben. Falls ihr Josef nicht kennt, Josef ist die erste Generation nach den großen drei. Ja, Abraham, Isaak, Jakob, das sind so die Stammväter des Volkes Israel, die ersten drei Generationen. Und Josef ist jetzt die vierte Generation, die erste Generation nach den großen drei. Und da wird eben wirklich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und bevor wir das genauer da einsteigen, noch zwei kurze Anmerkungen. Das erste, was ich sagen will, ist, Josef ist ein Mann. Ja, wie einfach viele Männer im Alten Testament, der Schwerpunkt liegt oft auf den Männern in diesen Erzählungen. Uns ist das bewusst, wir werden im zweiten, gegen Jahresende, einen zweiten Teil machen, wo es auch nochmal um Familiengeschichte geht. Und dann werden wir uns vier Frauen aussuchen und so ein bisschen das von der Seite nochmal anschauen. Das ist uns wichtig, das zu balancieren. Und das Zweite, was ich dazu sagen will, ist, das ist, je nachdem, was eure Familiengeschichte ist, auch ein sehr, sehr herausforderndes Thema. Da kommen vielleicht auch ganz schwere Sachen hoch bei euch. Und wir werden nächstes Mal unser Seelsorgeangebot noch viel ausführlicher vorstellen. Da stehen auch dann die Leute vorn, auf die ihr zukommen könnt. Aber ich will es einfach heute schon sagen. Wir haben ein Seelsorgeangebot, das findet ihr hinten auch im Programmheft. Das heißt, wenn auch nach heute, nach der Predigt oder nach dem Gottesdienst Themen bei euch hochkommen, ihr gerne mal reden wollt, genau dafür ist dieses Team da. Kommt gerne auf eine von diesen vier Personen zu. Ich will heute jetzt einfach gerne so ein bisschen den Rahmen setzen für diese Thematik, für diese Geschichte und will mit euch anhand von dieser Geschichte darüber nachdenken, zunächst mal, wie sehr unsere Familie uns eigentlich in den Knochen steckt und dann zweitens, wie viel Hoffnung Gott eigentlich in so eine vielleicht auch super verfahrene Situation bringen kann. Verfahren, persönlich und auch auf der Familienebene. Wie sehr sie in unseren Knochen steckt und wie viel Hoffnung Gott eigentlich da reinbringen kann. Zunächst mal, wie sehr unsere Familie uns in den Knochen steckt. Und da will ich gerne einsteigen, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass mir das oft nicht so bewusst ist. Ich denke da nicht drüber nach, wie sehr meine Familie mich eigentlich geprägt hat, wie sehr sie mich immer noch prägt, ja, wie sehr ich da eigentlich Muster mitbekommen habe, die sich in meinem täglichen Leben immer noch ausspielen. Das ist mir nicht bewusst, uns vielleicht nicht bewusst, weil wir ja einfach so von Tag zu Tag leben. Ja, wir können ja gar nicht anders. Ich meine, wie sollten wir sonst leben? Wir leben einfach von heute auf morgen und das heißt, so diese großen Linien nachzuvollziehen, ist für uns einfach extrem schwer. Ja, wie sollen wir das machen? Wenn man sich jetzt aber diese Geschichten im Alten Testament mal anschaut, wo wir ja so eine Art Zeitraffer haben, ja, wo in kürzester Zeit irgendwie Generation nach Generation Geschichten nacherzählt werden, sieht man einfach ganz, ganz deutlich, dass sich bestimmte Muster wiederholen. Wie sehr sozusagen eine Generation die nächste geprägt hat. Oder man könnte auch sagen, man sieht auf einmal super deutlich, warum sich Leute so verhalten, wie sie sich verhalten. Also um direkt mal ein Beispiel aus dem Text zu nehmen. Was diese Brüder hier vorhaben, ist ja völlig krass. Ja. Also sie wollen ihren Bruder umbringen, sie wollen ihrem Vater eine super krasse Lüge auftischen. Ja, das machen sie tatsächlich auch. Sie bringen ihn nicht um, aber sie verkaufen ihn in die Sklaverei. Und dann tauchen sie seinen Mantel in Blut und erzählen dem Vater dann, der wurde von einem wilden Tier gefressen. Und sie erhalten diese Lüge dann jahrelang aufrecht. Und wenn man sich mal so ein bisschen in diese Geschichte reindenkt, ist das völlig krass. Ja, weil sie sehen ihrem Vater, ihren Eltern eigentlich zu, wie die Eltern daran kaputt gehen. Sie gehen daran kaputt an dieser Lüge, die ihnen ihre Kinder erzählt haben. Und keiner von diesen Brüdern kommt je auf die Idee, diese Lüge mal irgendwann aufzuklären, zu sagen, stimmt gar nicht, ja, wir haben gelogen, sorry. Sondern sie ziehen das eiskalt durch. Man denkt sich so, wie kalt müsst ihr denn sein, Hammer? Aber dann geht man mal ein paar Generationen zurück. In der ersten Generation. Abraham und Sarah. waren bestimmt tolle Vorbilder in gewisser Hinsicht, haben einen tollen Glauben gehabt und so weiter. Aber eine der Sachen, die man an ein paar Stellen in der Geschichte von Abraham und Sarah sieht, ist, dass sie es mit der Wahrheit dann manchmal doch nicht so ganz genau hatten. Und zwar gibt es in so ein paar Extremsituationen, in denen Abraham zum Beispiel zweimal behauptet, Sarah sei nicht seine Frau, ja, sondern seine Schwester, weil er sonst in Trouble gewesen wäre. Irgendein anderer wollte diese Frau und dann dachte er sich, bevor du mich umbringst, ist es lieber meine Frau. Das heißt, zweimal einfach Notlüge sozusagen, könnte man sagen. Sarah lügt einmal darüber, dass sie eigentlich überhaupt nicht glaubt, dass Gott ihnen versprochen hat, dass sie Nachkommen haben werden. Das heißt, es sind sozusagen punktuelle Situationen, in denen die beiden lügen. Dann geht man in die nächste Generation. Isaak, der Sohn von Abraham und Sarah und seine Frau Rebekka. Und man fängt an zu lesen, man hat so ein Déjà-vu-Erlebnis. Ja. Isaak kommt in eine Notsituation. Das Erste, was er macht, ist, seine Frau vor den Bus zu werfen. Ja, also er sagt, es ist nicht meine Frau, es ist meine Schwester, kannst du haben. Es gibt dann irgendwann Familienstreit und man guckt den beiden dann so zu, wie sie sich gegenseitig belügen und betrügen. Das ist völlig absurd, ja, wie sie sich gegenseitig hintergehen. Das heißt, wir haben hier offensichtlich schon so ein bisschen ein Muster. Und dann bekommen sie einen Sohn und den nennen sie dann auch schon gleich Lügner oder Betrüger. Also Jakob heißt übersetzt Betrüger. Ja, man kann es auch als Fersenhalter übersetzen, aber die zwei Wörter sind so phonetisch ähnlich, dass man auf jeden Fall beides gehört hat, wenn man den Namen gehört hat. Das heißt, sie nennen ihn direkt Lügner. Das heißt, der Name ist jetzt Programm. Ja, und der Typ lügt dann auch ständig und überall. Das ist eigentlich so sein Normal. Ja, er wird auch ständig betrogen. Davon lebt sein Leben. Das heißt, in der vierten Generation, die Kinder jetzt von Jakob, für die ist das einfach das Normalste der Welt. Ja, ja klar werde ich, wenn es irgendwie nicht passt, da einfach jetzt mal eine Lüge raushauen und die auch jahrelang aufrecht erhalten. Was am Anfang noch aus einer Notsituation kam, wurde immer mehr zum Muster und jetzt ist es ein ganz normaler Aspekt davon, was es heißt, mit anderen Menschen in Beziehung zu stehen. Und das ist nicht nur im Umgang mit Wahrheit so. Im Gegenteil, wenn man sich diese Geschichten anschaut, dann ist das eigentlich voll von diesen Mustern. Also Jakob hat hier ein Lieblingskind und macht damit die Geschwisterbeziehung kaputt. Man denkt sich, wie bescheuert kann man sein? Aber Abraham hatte einen Lieblingssohn, das war Isaak. Isaak hatte einen Lieblingssohn, das war Esau. Seine Frau hatte auch einen Lieblingssohn, das war Jakob. Großes Problem. Und jetzt hat Jakob einfach auch wieder einen Lieblingssohn. Das ist einfach das, was er kennt. Und diese Kinder sind dann auch ständig in Rivalität. Ja, da knallt es eigentlich die ganze Zeit. Es gibt keine gesunden Geschwisterbeziehungen in dieser Familie. Also Isaak hat einen Bruder Ismael, der muss irgendwann ausziehen, weil es einfach nicht geht zwischen den beiden. Jakob, nächste Generation, betrügt seinen Bruder dermaßen, dass er vor ihm fliegen muss, weil er ihn umbringen will. Und Josefs Brüder hätten ihn eigentlich umgebracht, wenn es nicht einen von den Brüdern gibt, der halbwegs nochmal Skrupel hat bei der Sache und sagt, nee, lass mal lieber verkaufen. Oder schauen wir uns die Ehen an. Ja, bei Abraham und Sarah würde ich sagen, das Licht und Schatten so in der Beziehung. Also da gibt es einige gute Geschichten dazu, aber wie gesagt, Abraham wirft sie auch zweimal vor den Bus, um seine Haut zu retten. Sarah schiebt ihm zwischendurch mal die Sklavin unter, damit die ein Kind produziert für die Familie, auch ein bisschen schräg. Dann Isaak und Rebekka, da wird eigentlich nichts Gutes mehr über diese Beziehung erzählt, außer das Meet Cute, ja, wenn sie sich treffen, ist irgendwie schön und romantisch und danach ist irgendwie blöd. Und Jakob hat dann direkt zwei Frauen, zwei Nebenfrauen, alle unter einem Dach. Es ist das komplette Beziehungschaos auf dieser Ebene. Das heißt, schaut man sich jetzt nur sozusagen diese Geschichte an, schaut man sich zum Beispiel das Leben von Jakob an, dem Vater von Josef, dann würde man sagen, oh Mann, ey, also ich meine, was ein Assi, ja, der kriegt ja das Leben nicht auf die Kette. Dem Kerl kannst du nicht trauen. Der ist mit seinen Beziehungen völlig überfordert. Und er ist eigentlich mitverantwortlich dafür, wie schlimm seine Kinder miteinander umgehen. Aber wenn man jetzt mal ein Stückchen rauszoomt, dann sieht man eben, dass sich eigentlich nur Mist wiederholt. Ja, er macht einfach nur das, was er kennt. Er wiederholt sein Normal sozusagen. Den Mist, den er von seinen Eltern gelernt hat, den sie von ihren Eltern gelernt haben, den sie von ihren Eltern gelernt haben. Die schlechten Dynamiken, die destruktiven Muster werden in jeder Generation einfach wiederholt und sie werden intensiviert, ohne dass die Leute realisieren, was sie tun. Es ist einfach das Normal, so geht man miteinander um. Anders gesagt, was man an diesen Geschichten super klar beobachten kann, ist, dass unsere Familie zutiefst in uns steckt. Unsere Familie steckt uns zutiefst in den Knochen. Ich glaube, wir sollten aufhören, dieses Ding zu glauben, dass wir so ein autonomes Selbst sind. Ja, dass wir so ganz selbstständig unser Leben gestalten, ganz selbstständig Entscheidungen darüber treffen, wie wir mit Situationen umgehen, wie wir mit einem Partner, Partnerin umgehen, wie wir Freundschaften gestalten, wie wir Konflikte leben, wie wir mit Emotionen umgehen. All das ist nicht autonom und selbstbestimmt. Es ist zutiefst geprägt und beeinflusst von dem, was in unserer Familie los war. Und was in deren Familie los war. Und was in deren Familie los war. Unsere Familie steckt uns quasi in den Knochen. Wie da gelebt wurde, wie da geliebt wurde, hat uns so eine Art Landkarte mitgegeben, die uns hilft, einfach das Leben zu navigieren. Wenn man wollte, könnte man sagen, es ist vielleicht ein bisschen so wie ein Betriebssystem, was da in den ersten Jahren bei uns installiert wurde. Und von da an leitet das einfach alles, was wir so denken, machen, fühlen. Es leitet das, es prägt das ganz automatisch. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so krass. Ich habe mich diese Woche mit einem Buch beschäftigt, das ich sehr empfehlen kann, wenn ihr keine Angst vor schwierigen englischen Texten habt. Es gibt es leider nicht auf Deutsch, aber ich kann es trotzdem sehr empfehlen. Das Buch heißt A Relational Soul von Richard Pass und James Cofield. Und sie erzählen in diesem Buch eine Geschichte davon, sie beide arbeiten als Therapeuten, und erzählen eine Geschichte von einer Frau, die zu ihnen in die Therapie kommt. Die Frau ist Amy. Und Amy ist so in ihren Mid-30ern, eigentlich super glücklich, viele Freundinnen und Freunde, tollen Job, ist glaubt auch irgendwie, ist irgendwie toll unterwegs auch als Christin, ist irgendwie alles super, läuft super in ihrem Leben. Nur Amy wünscht sich einfach unbedingt eine Beziehung, aber sie hat auch immer wieder so Anfänge, aber es klappt einfach nicht. Und in dem Gespräch, das die beiden dann mit ihr führen, kommen sie irgendwann auch auf die Kindheit zu sprechen von Amy. Und es ist erstmal alles schön, ja, es sagt super schöne Kindheit, super harmonische Familie, alles toll, beide Christen, ach, einfach schön. Aber je länger, je mehr sie sozusagen anfangen nachzubohren, desto mehr merken sie, naja, also es ist doch nicht alles so toll, wie Amy das abgespeichert hat. Im Gegenteil, sie kriegen immer mehr, finden sie zusammen raus, der Vater war jetzt eigentlich nicht so der tollste Mensch, sondern eigentlich war er ein ziemlicher Control-Freak. Ja, also er musste offensichtlich seine Kinder immer so im Griff haben, immer nochmal eins draufsetzen, immer dominieren, er war nie mit ihnen zufrieden. Und sie erzählen in dem Buch dann irgendwann, dass sie sozusagen da von Geschichte zu Geschichte kommen und an einer Geschichte sagt Amy wie in so einem Nebensatz eigentlich, ja, das und das ist passiert und deswegen traue ich mir dann einfach nicht. Worauf sie dann pausiert und in Tränen ausbricht. Und die Autoren kommentieren das dann mit folgenden Worten. Irgendwo tief in ihrer Seele versteckt und begraben unter idealisierten Vorstellungen von ihrer Familie, hatte sich bei Amy ein Umgang mit Männern eingeprägt, der von Misstrauen und Vermeidung geprägt war. Einmal aber ans Licht gebracht, dauerte es nicht lange, bis diese Einsicht ihr half, ihre Liebesbeziehungen besser zu verstehen. Jede Beziehung lief unweigerlich darauf hinaus, dass Amy einen Grund dafür fand, warum der jeweilige Mann nicht vertrauenswürdig war und sie nur benutzen wollte. Obwohl sie unbedingt einem Mann näher kommen wollte, sabotierte sie damit jede Beziehung. Ihr als Kind erlerntes Muster, mit ihrem Vater umzugehen, war auch als Erwachsene immer noch in ihr am Werk. Und ich muss sagen, ich habe die Geschichte gelesen und dachte im ersten Moment so ein bisschen, ach, das ist jetzt das Klischee, ja, Daddy-Issues, alle haben Daddy-Issues immer. Aber im zweiten Moment dachte ich, das ist eigentlich super hilfreich. Weil das doch eigentlich ist, was allzu viele von uns kennen, oder nicht? Dass wir so ein Muster haben. Dass wir immer wieder an den gleichen Situationen scheitern. Dass wir immer wieder neu ansetzen, was gerne wollen und trotzdem immer wieder die gleichen alten Gefühle, die gleichen alten Gedanken, die gleichen Verhaltensmuster uns wiederholen. Dass wir also von Herzen zum Beispiel liebevoll sein wollen mit unserem Partner oder Partnerin. Aber dann knallt's und dann schreien wir unseren Partner an. Und das kann man dann 100-mal darüber reden, sich wieder entschuldigen, wieder neu anfangen, aber die Szene wiederholt sich immer und immer wieder. Man hat das Gefühl, es ist unmöglich, das zu ändern. Oder wir glauben eigentlich wirklich, wir wollen es glauben, dass Gott uns liebt. Ja, einfach so, wie wir sind. Aber dann wachen wir jeden Morgen aufs Neue auf und fühlen uns einfach völlig ungeliebt. Und da hilft kein Bibelvers und da hilft kein Gespräch. Dieses Gefühl, dass ich nicht geliebt bin, ist zutiefst in mir verankert. Oder da wollen wir in Freundschaften treu und verlässlich sein. Aber dann wird's schwierig, es kommt ein Konflikt auf und dann sind wir einfach raus. Ja, und wir finden jedes Mal noch einen guten Grund, warum wir jetzt einfach gehen müssen, uns zurückziehen müssen. Der Konflikt ist einfach unser Exit. Ich bin weg. Das heißt, auch wenn wir eigentlich was ganz anderes leben wollen, wenn wir ganz anders sein wollen, ist da wie so eine Base-Version, ja, so ein Betriebssystem installiert, das im Zweifelsfall allen einfach übernimmt und unser Handeln lenkt. Und dieses Betriebssystem ist wahrscheinlich öfter als gedacht unsere Familiengeschichte. Was wir da erlebt haben, was wir da vorgelebt bekommen haben, was uns da weitergegeben wurde, das steckt zutiefst in unseren Knochen. Also um das einfach mal aufzumachen, und wir werden es jetzt jeden Sonntag ein bisschen mehr aufmachen, aber wie ist denn in deiner Familie mit Wut umgegangen worden? Mit Wut. War das schlecht und gefährlich? Ja, war das Ziel, Wut zu unterdrücken? Das durfte man eigentlich, man durfte nicht wütend sein? Oder war Sarkasmus so ein guter Weg, mit Wut umzugehen? Ja, es hat eigentlich nie geknallt, aber man hat immer so ein bisschen mitgekriegt, ja, eigentlich ist er schon sauer, aber er sagt es halt einfach nicht offen. Oder musstest du wütend werden, sonst wurdest du gar nicht gehört in der Familie? Du musstest knallen, weil sonst hat einfach keiner realisiert, was eigentlich los ist. Keiner sich für dich interessiert. Wie ging deine Familie mit Wut um und wie gehst du heute mit Wut um? Wirst du eigentlich nie wütend? Passiert mir gar nicht, steh völlig drüber. Oder musst du explodieren jedes Mal in Beziehungen, Freundschaften, um deinen Punkt zu machen? Du kannst gar nicht anders. Es muss dann zur Sache gehen. Oder wie war das mit Trauer und Schmerz in deiner Familie? Hat man den versteckt? Oder waren Leute immer traurig? Es ging immer einem schlecht und um den müsste man sich kümmern. Wurde das als Schwäche angesehen? Hat je jemand zu dir gesagt, du weinst zu viel, komm mal klar? Und wie gehst du heute mit deiner Traurigkeit um? Und wie reagierst du ganz instinktiv, wenn Leute traurig sind? Hast du Verständnis? Bist du überfordert? Denkst du, komm mal klar, ja, also es ist jetzt nicht so schlimm, wie du gerade tust. Und wie ist es mit Beziehung, Partnerschaft? War die Beziehung deiner Eltern sowieso zerrüttet? Und es war klar, dass Beziehungen eigentlich nicht halten. Das war dein Normal. Das geht irgendwann auseinander. War es ein ewiger Grabenkampf und du hast von vorne gelernt, Beziehung heißt trotzdem, ich muss mich im Zweifelsfall durchsetzen, hier ist der Feind im eigenen Bett. Hat eine Partei immer draufgehauen und die andere hat sich weggeduckt? Und welchen Style hast du für dich übernommen? Welche Erwartungen hast du an eine Beziehung? Was denkst du, was da eigentlich dabei rauskommen kann? Und wie wirkt sich das auf dein Dating und dein Beziehungsverhalten aus? Oder diese Aussage, dass Gott dich wirklich liebt. Kannst du damit was anfangen? Wie konkret ist das für dich? Ist das eigentlich völlig abstrakt, weil du das gar nicht kennst, dass dich jemand einfach liebt? Weil immer an dir rumgenörgelt wurde, du immer Last warst, du immer Leistung bringen musstest, damit irgendjemand sagen konnte, du bist cool, ich mag dich, lieb dich. Oder hast du den Eindruck, dass Liebe sowas Selbstverständliches ist, weil du es gewohnt warst, dass eh alles nach deiner Pfeife tanzt? Ja? Das heißt, wenn es irgendwie um Sünde geht und Vergebung geht, dann bist du so ein bisschen, was soll das denn? Ja, ich bin doch einfach toll, wie ich bin. Was wollt ihr denn alle? Und was heißt es für dich, Gott als Vater zu haben? Ist das was Schönes? Ist das was Schlimmes? Was verbindest du damit? Unsere Familie, unsere Familiengeschichte steckt uns in den Knochen. Es ist, glaube ich, die Grundlage, auf die wir bewusst und vor allem auch unbewusst aufbauen in allem, was wir so machen und vor allem, wie wir uns selbst gegenüber verhalten und anderen gegenüber verhalten. Und ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Gedanken geht. Ich muss sagen, ich bin davon fasziniert, aber es macht mir auch richtig Angst. Es macht mir Angst, selbst Vater zu sein, weil ich werde mein Kind auf jeden Fall versauen offensichtlich. Ja, also ganz viele schlimme Muster werde ich ihm mitgeben, die ich nicht mal selber realisiere. Es macht mir aber auch Angst, dass bestimmte Muster bei mir und auch in den Beziehungen, die ich so habe, bei meinen Partnerinnen, bei Freunden, dass sich bestimmte Sachen auch einfach nicht verändern. Dass wir aus diesen Schleifen gar nicht rauskommen, dass die so tief drin sind, dass das sozusagen einfach das ist, was passieren wird. Persönlich in meinen Beziehungen, in meinen Freundschaften, dass wir da einfach nicht rauskommen zusammen. Das macht mir Angst. Und deswegen will ich gerne noch den zweiten Gedanken aufmachen, wie stark diese Geschichte uns eigentlich auch Hoffnung gibt. Und wir werden das alles noch viel ausführlicher im Laufe dieser Geschichte, dieser Serie machen. heute einfach mal als Überblick sozusagen ganz kurz skizziert. Das unfassbar Mutmachende an dieser Geschichte ist, dass Gott sozusagen auf Familienebene in diese Beziehungen eingreift und dann auch ganz persönlich in diese Nummer eingreift. Auf Familienebene passieren ja wirklich schlimme Dinge. Ja, also wenn man das mal so komprimiert einfach runterliest, denkt man sich, das ist einfach alles nur destruktiv und chaotisch, was da läuft in diesen Generationen. Und trotzdem taucht Gott für jeden und jede dieser Personen auf. Und man hat den Eindruck, er arbeitet mit jeder und jeder dieser Personen in dieser Familie, arbeitet er an diesen Themen. Und er sorgt für sie alle. Und er ist bis zum Ende mit ihnen da. Es ist faszinierend zu sehen, wie Gott mit jedem und jeder in dieser Familie unterwegs ist, auch wenn ganz viel Schlimmes passiert. Und wir werden dann noch ausführlicher darüber reden, wie gehe ich denn um mit dem, was mir passiert ist. Ja, und wo, wie kann ich Gott damit reinbringen und mit dem ganzen Schmerz umgehen und so weiter. Aber es ist erstmal ermutigend zu sehen, dass Gott da mittendrin ist in diesen Generationending. Sachen passieren und er lässt sie zu und trotzdem schenkt er auch immer wieder Heilung. Es ist großartig. Das heißt, inmitten dieser Dunkelheit, die wir, glaube ich, auch haben beim Thema Familie, ist es voll gut zu sehen, dass Gott immer mit drin ist, Geschichte schreibt, neu prägt, Liebe schenkt. Es gibt Hoffnung auf der Familienebene. Aber es gibt eben auch Hoffnung auf der persönlichen Ebene. Und da ist jetzt Josef einfach unglaublich faszinierend. Weil wenn man die Geschichte von Josef jetzt so liest, dann sieht man, wie er Stück für Stück die Muster dieser Familie durchbricht. Er kommt schon direkt in der nächsten Geschichte an eine Situation, wo es super einfach wäre zu betrügen. Und Josef betrügt nicht. Und er kommt relativ schnell später an einen Punkt, wo er sich mit den Ellenbogen durchsetzen könnte gegen seine Brüder. Und er tut es nicht. Und er hat diverse Angebote und Optionen, irgendwie beziehungsmäßig das Muster seiner Eltern zu wiederholen. Und er tut es nicht. Also man hat den Eindruck, dass Gott mit Josef tatsächlich an diesen Themen arbeitet und dass Josef an einen Punkt kommt, der erste in 4 Generationen, bei dem die Familiengeschichte jetzt nicht mehr das entscheidende Ding ist, das ihn prägt. Er schafft es offensichtlich, aus bestimmten Mustern auszubrechen. Nicht einfach auch dagegen zu rebellieren, sondern bewusst neu anzusetzen, bewusst was Eigenes zu leben, wie er Dinge leben will, wie Gott Dinge auch für ihn will. Und das Krasseste ist, am Ende hat er eine Begegnung mit seiner eigenen Familie und selbst dann ist er sein neues Selbst sozusagen. Ja, dort, wo wir alle in alte Muster zurückfallen, wenn man bei der Mutti ist und wieder denkt, man ist 13. Josef begegnet seinen Brüder, begegnet den Vater und ist tatsächlich auch dieser neue Mensch und bringt ein Stück weit neue Dynamik in seine kaputte Familie hinein. Es ist unfassbar hoffnungsvoll, was da passiert. Das heißt, diese Geschichte macht mir Mut. Sie macht mir Mut, dieses Fass aufzumachen, sich damit auseinanderzusetzen, das nicht einfach zu verschieben. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so über eure Vergangenheit nachdenkt. Ich merke bei mir so 2 Muster, in die ich gerne falle. Das eine ist, dass ich es einfach gerne verdränge. Ja, dass ich sage, das ist doch egal, das ist Vergangenheit, Vergangenheit ist Vergangenheit. Ich gehe nach vorne, ich will gestalten. Who cares, ja, was da passiert ist. Ich mache jetzt mein Ding. Was einfach dazu führt, dass es mich weiter bestimmt. Das ist einfach weiter zutiefst, das ist, was ich mache. Oder ich rebelliere halt die ganze Zeit gegen das, was es früher war, was mich also dann offensichtlich genauso bestimmt. Oder aber, ich schaue dann meine Vergangenheit an und dann fühle ich mich als Opfer. Ja, was die alle mit mir gemacht haben, die schlimmen Eltern und Geschwister und vor allem in meiner Vergangenheit auch einfach Dinge, die passiert sind, wo keiner was davor konnte, Krankheit, Trauma. So, und ich denke, ja, und das ist jetzt halt, ich armer Kerl, das ist mir halt passiert und dementsprechend muss ich jetzt einfach so sein, wie ich bin. Opferhaltung. Ja. Diese Geschichte sagt uns, Veränderung ist möglich. Alte Wunden heilen ist möglich. Aber dazu müssen wir uns, glaube ich, ein Stück weit auf das Thema einlassen. Und deswegen will ich gerne abschließen mit einem Zitat, das ihr auch vorne im Programm findet, ist auch nochmal aus diesem Buch. Da schreiben die beiden Autoren, zu oft schieben wir unsere eigene Geschichte mit Argumenten wie, das war damals oder irgendwann muss man erwachsen werden oder was soll es schon bringen, all dem nachzuhängen, beiseite. Doch das ist wenig hilfreich. Sich seiner eigenen Geschichte bewusst zu werden und sie zu erzählen, führt uns zu uns selbst. Und es ist unmöglich, tiefe, gesunde Beziehungen zu führen, ohne der eigenen Seele nachzugehen und die eigene Geschichte anzunehmen mit ihren guten, schlechten und hässlichen Seiten. Sicherlich Sich die eigene Geschichte bewusst zu machen, ist nicht immer leicht. Manche Geschichten sind voller Trauer, manche voller Wut, Ekel, Beklemmung, Schuld, Angst oder Scham. Sich daran zu erinnern, ist sehr schmerzvoll. Andere Geschichten haben große Lücken und es scheint fast unmöglich, ihnen nachzugehen, weil von den ersten Jahren so wenige Erinnerungen vorhanden sind. Aber wenn wir uns nach ganzheitlicheren, tieferen Beziehungen sehnen, wenn wir uns wünschen, in unseren Beziehungen mit unseren Partnern, Kindern, Freundinnen und Freunden und sogar Gott wirklich ganz da zu sein, dann müssen wir uns unserer Geschichte bewusster sein. Ignorieren wir sie, sind wir gezwungen, nach unseren frühesten emotionalen Blaupausen zu leben und immer wieder die Verteidigungslinien aufzubauen, die wir uns zurechtgelegt haben, um uns sicher zu fühlen, hinter denen wir aber immer nur oberflächliche, einsam machende Beziehungen erleben werden. Das Einlassen auf die eigene Geschichte hingegen öffnet den Weg, bewusster und ganzheitlicher leben zu können. Ich glaube, ein Stück weit können wir da mehr hinkommen. Ich glaube, ein Stück will Gott genau da mit uns hin. Und das weiter anzuschauen, wie das aussehen kann, da machen wir dann beim nächsten Gottesdienst weiter. Amen.